Hallo Welt.
Hi Welt.
Hier sind wieder die Netztheologen.
Genau, Chris und Roman, ein Nerd und ein Theologe, unterhalten sich über Dinge und
den
probieren.
Digitalen Wandel heißt das.
Ja, genau, und da probieren wir mal so ein bisschen zu gucken, was, ja, wie kann man da mit einer christlichen Perspektive draufgehen? Gibt es da irgendwas, was ja wertbringend ist? Diesmal haben wir uns über das Metaversum unterhalten. Mhm. Wie ihr im Titel sicherlich schon gesehen habt.
Wir haben Vergleiche zu Matrix gezogen, zu World of Warcraft, zu Second Life.
Ja, ob das Metaversum nicht doch vielleicht viel mehr ist, das werden wir jetzt zusammen mit euch rausfinden. Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dran.
Ja, Chris, wir wollen heute über Metaverse sprechen. Mhm. Ein großer Begriff und verbindet sich ja mit sowohl mit einer Firma als auch mit einem mit einem Begriff, mit einem Logo quasi. Ich habe bei Wikipedia, glaube ich, gelesen, der Begriff stammt ja aus einem Roman von weißt du noch, wie der Typ hieß, den geschrieben hat? Nee, ne?
Nee,
kann man sonst mal recherchieren. Aber jedenfalls, ich habe immer gedacht, okay, das kommt von Meta, von dem Facebook-Konzern, aber der Begriff ist eben viel früher und bezeichnet bereits eben das, was heute darunter läuft, nämlich so ein Internetuniversum. Und Meta hat sich vielleicht sozusagen deswegen zu Meta umbenannt.
Ich glaube eher, es war so rum wahrscheinlich.
Ja, klar. Aber das ist natürlich, man könnte sagen, Facebook ist auf den Zug aufgesprungen und macht jetzt Metaversum.
Was ist denn das Metaversum, Roman?
Ja, wie ich das verstehe als Laie, nichts anderes als das Internet selbst, nur dass du dort via VR-Brille in eine Welt hineintrittst, die komplett digital ist oder digitalisiert oder grafisch dargestellt. Aber ansonsten basiert das erstmal auf dem Internet, auf ganz normalen Servern. Nur dass es eben ein Paralleluniversum, parallele Welt ohne Offline-Modus und so. Also man könnte das ja vergleichen mit sowas wie diesen MMORPGs, ja, Massive Multiplayer spielen, genau, ja, die ja immer laufen und man klingt sich dann sozusagen in die Welt hinein mit seinem Avatar. Und das gleiche.
Also was wie World of Warcraft zum Beispiel, ne?
Genau, ja. Und ich glaube, der erste Vorläufer war Second Life. Also das taucht immer wieder auf, das Spiel, wenn man über Metaverse spricht. Also Second Life eben als Spiel. Und durch die VR-Technik ist das nochmal jetzt etwas Besonderes, denke ich, das Spiel, oder?
Also vor allem Second Life war quasi so eine mehr oder weniger schlecht animierte 3D-Welt, wo jeder so ein kleines Männchen war, was man sich auch selbst gestalten konnte und dann konnte man da eben mit anderen Leuten interagieren und rumlaufen und so weiter.
Genau.
Genau. Also warum ich so gefragt habe, ist, weil ich glaube, die Definition, da hängt halt jetzt irgendwie alles dran. Ne?
Okay.
Ich glaube, die steht auch noch nicht so fest, aber genau, ich war am Anfang so ein bisschen so, hä, what the fuck? Also ich habe mich sowieso bei diesem neuen VR-Hype mit dieser Oculus Rift und so ein bisschen gefragt. Ich glaube, wir hatten das dann in unserer VR-Folge ja auch schon mal.
Genau.
Was da jetzt bitte das Geile dran ist, ne? Weil wir hatten das irgendwie mal so ausprobiert in den 90ern und alle haben so gedacht so, nee, eigentlich nicht so geil. Keiner will so richtig im VR sein, sondern vielleicht eher irgendwie, ja, Elemente anreichern und so.
Aber die Qualität war damals Hype. Grottig schlecht, oder nicht? Was war denn das für
ein Aber es ging nicht um die Qualität, sondern okay, um den ganzen Rest irgendwie.
Naja, aber wenn du jetzt überlegst, der Hype heute, wenn du dir ich kenne zum Beispiel das Google Earth, ich habe ja auch eine VR-Brille, und wenn du dir das aufsetzt und dann wirklich in Paris dich umsehen kannst, das ist ja nun mal meilenweit, glaube ich, davon entfernt, was in den 90ern möglich war, oder?
Ja, machst du das? Oder hast du das einmal gemacht? Und dann,
ich habe das, ja, genau, also eher so, ein paar Mal gemacht. Und was ich mal probiert habe, ist Fallout VR, das Spiel.
Mhm.
Da habe ich aber eher schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil das nach 10 Minuten wird ja ein Kotzübel. Man muss sich da sehr stark dran gewöhnen, an die Effekte, die es hinterlässt. Und das war dann eigentlich auch keine wirkliche Alternative zu normalen Spielen, sage ich mal.
Genau, also ich glaube, das fasst so ein bisschen so mein Take irgendwie zusammen. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Und es scheint ja jetzt auch 2022 auch einfach wieder in der Versenkung verschwunden zu sein. So, ne? Es gibt irgendwie, ein paar Leute haben halt diese Brille nochmal ausprobiert und dann war es wieder weg. Also deswegen habe ich den Hype nicht so ganz verstanden. Und deswegen jetzt mal so ein kleiner ja, wie man da vielleicht auch anders rangehen kann. Ne? Also klar, es gibt Second Life, spielt keiner mehr. Es gibt Pokémon Go, so ein bisschen eher Augmented Reality, ist irgendwie auch gefloppt. Also nicht gefloppt, also war schon erfolgreich, aber ne, macht jetzt kaum jemand.
Na, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das noch eine Fangemeinde hat.
Also in meiner Bubble.
Okay,
ja. Genau. Und dann halt eben, ja, was ist eigentlich jetzt der Unterschied von dem, was die jetzt neu bringen wollen, zu zum Beispiel Second Life mit VR-Brille oder World of Warcraft mit VR-Brille und so weiter, wo du ja auch Avatare hast, wo du dich unterhalten kannst, wo du sogar heiraten kannst, ne? Da gibt's ja irgendwie diese Stories bei World of Warcraft und Second Life. Und es ist vor allem mehr als einfach nur, wir liegen alle als VR-Zombies irgendwo rum, ne? Also, ja, gibt's so cool bei Cyberpunk so ein Computerspiel, das halt eben auch in Zukunft spielt. Da liegen manchmal dann so sappende Jugendliche in der Straßenecke rum und ja, mit ihrer VR-Brille rauf und haben da wahrscheinlich die Zeit ihres Lebens, aber ihr Körper sozusagen liegt halt in der Gosse. genau. Und ich glaube, ja, all das, darum kann es ja irgendwie nicht so richtig gehen. Oder also es ist ja eigentlich nur ein Marketing-Term sozusagen, aber es muss mehr sein sozusagen.
Nee, ich glaube, du beschreibst da aber die vielleicht Sehnsüchte und Wünsche. Und das war ja der Punkt auch, warum World of Warcraft so und wahrscheinlich auch Second Life so populär wurden und so gehypt wurden, weil sich dort eine Welt erschloss, die in der man mehr war, als man vielleicht in dieser Welt. Also wer hier der Loser war in der Realität sozusagen, ist da vielleicht der große Raidmaster gewesen. Also viel Zeit investiert für geile Ausrüstung farmen und konnte dann eben anders sein. Also es verband sich, glaube ich, immer, also selbst wenn es nicht an Erfüllung gegangen ist, es verband sich immer mit den Wünschen, ein besseres Leben.
Das aber kann ja noch nicht das Metaversum sein. Das ist ja einfach mein Punkt.
Ne? Aber die,
da haben wir jetzt einfach VR und
Die Wünsche sind identisch, würde ich sagen, oder? Die Wünsche oder die Versprechen, im Metaversum etwas zu sein, was man im Leben nicht ist, ist ähnlich vergleichbar mit Second Life oder World of Warcraft, oder?
Also was für mich, was ich interessant finde, oder da, wo das Metaverse dann ein bisschen mehr wird als World of Warcraft und so, ist dann, wenn du mitgestalten und mitbesitzen kannst.
Ne? Genau.
Also angenommen, man ist in der virtuellen Realität und vielleicht kann man so ein bisschen, also ein Vergleich, der mir aufgefallen ist, war vielleicht Minecraft, ja. Das ist ja eine Welt, wo man zumindest viel gestaltet. Ne? Also ich kann da mit meiner, das ist halt so eine schlecht animierte Lego-Welt, nenne ich es jetzt einfach mal für die, die es nicht kennen, wo man Ressourcen sammeln kann und dann kreativ sein kann. Es gibt Leute, die haben den absurdesten Scheiß damit gebaut. Ja, also wirklich krass, ich weiß gar nicht, wie viel Lebenszeit da auch reingeflossen ist.
Ja, ja, klar.
Also das ist halt dann mehr als Second Life kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so aus, weiß nicht, was man da, ich glaube, da kann man aber nicht in dem Sinne was kreativ bauen. World of Warcraft, klar, du kannst kreativ sein und so, auch in einer gewissen Weise, aber es ist, glaube ich, nicht das Hauptelement, Dinge zu gestalten, sondern ne, man spielt eher, man raidet rum, man sammelt sich seine Ausrüstung zusammen.
Ja, also das ist
quasi sehr vorgegeben von den Spielentwicklern, ne?
Ja, das, ich glaube, was du beschreibst, sind diese Sandbox-RPGs, also wo man eben baut. Also nicht jetzt Häuser baut, aber eben freie Welt gestaltet.
Genau. Das heißt, ein Teil, ich sage jetzt nicht, dass das Metaversum Minecraft ist, ne? Aber das wäre, glaube ich, so ein großer Unterschied. Dinge, du müsstest was gestalten können. Also, oder das wäre eine Option, also keiner weiß genau. Ich glaube, es ist ein Containerbegriff, ne? Aber jetzt mal weitergesponnen, wann ist es was Neues? Wenn du was gestalten könntest und wenn du was besitzen könntest. Also wenn es quasi ja eben nicht ein Konzern gibt dir eine Spielregel vor und du kannst dann da deinen Avatar rumbewegen, sondern ja wie im echten Leben auch, du kannst dir wirklich was aufbauen und es gehört dir dann auch und so weiter. Ne? Also so ein vielleicht auch so ein Besitzding mit dabei ist. Und dann wird es, glaube ich, auch wo es halt spannend wird und wo es vielleicht mehr ist als nur eine VR-Ding. Wenn du halt irgendwie versuchst, so eine Welt darin abzubilden, die eben kreativ die Bauen und die Besitz und sowas abbilden kann. Ja,
ja, also für mich, ja, find ich sehr plausibel, was du sagst. Und ich glaube, das kann man gut mit meiner Idee verbinden, was für mich das Neue an Metaversum ist, nämlich, dass das jetzt nicht mehr Internet in dem Sinne ist, wie dass wir online sind in unserem Alltag, eben weil wir chatten oder Webseiten besuchen, sondern weil die Idee hinter dieser Online-Welt eine Welt ist, oder Universum, dass es sozusagen eine, neben unserer analogen Welt, eine Parallel-Online-Welt sein soll, der Idee nach, in die ich mich jederzeit einklinken kann, um eben auch in dieser Welt zu existieren. Ich glaube, das ist schon das Gleiche auch wie bei Second Life oder World of Warcraft. Nur ist das mit dem Wunsch verbunden, dass, also glaube ich von Facebook zumindest, ist der Wunsch, dass jeder Mensch dort ein Avatar oder eben ein Abbild hat und entsprechend es tatsächlich ein Universum ist, was parallel zu unserer Realität steht. Also das sind andere Ideen und Wünsche mit verbunden, als das bei WoW ist, wo es irgendwie, keine Ahnung, darum ging, mal, ich glaube 500 Millionen war das Höchste, was die Spieler jemals erreicht hatten und so. Also das sind andere, also wirklich eine Welt zu schaffen, in die ich eintreten kann, eine besondere Welt mit eigenen Eigenschaften und so, und die eben existiert unabhängig, ob ich da bin oder nicht, sondern
genau, also ich glaube, wir können ja so mal drei Pfade beschreiben. Also das eine wäre, wie sieht so eine Welt aus auf einer wer bestimmt da drin Ebene, ne?
Ja.
Das finde ich interessant. Also ich skizziere es jetzt mal kurz, wir können ja mal gucken, wo wir so hingehen. Also ist es wirklich was, was dann die Menschen gestalten, wo es irgendeine Art von Demokratie zugibt, zum Beispiel, ne? Die das auch selber, das was, was ich meinte mit Gestaltungsmöglichkeit und auch Besitz und so. Oder ist es halt irgendwas, was mir eine große Firma vorgibt, ne? Wie zum Beispiel World of Warcraft, ne? Blizzard ist der Spieleentwickler. Und wenn die jetzt sagen, das und das muss jetzt so und so sein und die Waffe ist jetzt so und so stärker und so, dann ist das halt so, ja.
Ja.
Das wäre so ein Ding, da kann man auch vielleicht noch mal so ein paar Blockchain-Sachen Links ziehen, wie wir ja auch schon mal angeguckt haben. Das Zweite, was verändert sich dadurch durch unsere Kommunikation? Also ist das irgendwie was anderes als ICQ, ISC, World of Warcraft, Facebook, TikTok und so weiter, ne? Wo man ja auch in gewisser Weise ja in seine Welten eindringen kann. Und das wurde, ja, sagen wir mal, von unserer Elterngeneration ja auch wahrscheinlich vielleicht ähnlich beliebäugt am Anfang, wie wir jetzt, wenn wir uns jetzt vorstellen, da gibt es irgendwelche VR-Zombies. Das Dritte wär die Avatar-Frage. Also was macht so ein Avatar mit uns? Wie sehen diese Avatare aus? Ne, sind die frei gestaltbar? Kann ich da eben dann mein Dino sein oder so? Oder soll das mich wirklich abbilden? Ne? Sehe ich dann wirklich ähnlich aus wie ich, ja, mit meiner Körperform, mit meinen Eigenheiten, mit meinem Gang und so weiter? Ne? Sehe ich mich dann in Third Person oder so? Ne? Also das wären so die drei Fragen oder drei Themen, die ich interessant fände.
Ich finde, genau diese Ideen habe ich auch gehabt. Wobei die erste kann man, glaube ich, schnell loswerden und da braucht man sie auch nicht zum großen Thema machen, weil ich glaube, dass diese Gesetzmäßigkeiten durch die Firma, nennen wir es mal so, dass die ja immer sein müssen, weil irgendjemand das Spiel oder diese Welt programmiert. Also es muss von daher Grenzen haben. Also das sieht man zum Beispiel an einer kürzlichen Diskussion um dieses Harassment von Frauen im Metaversum, dass dann Meta, also Facebook, eben eine bestimmte Grenze um die Avatare gezogen hat, die nicht betretbar ist. Ja, damit man eben nicht belästigt, die Frauen belästigt werden. Also von daher gibt es immer sozusagen hergestellte Grenzen oder Regeln.
Ja, aber nicht zwangsläufig. Also das ist ja genau das, was dann vielleicht, wir hatten ja über die Blockchain und die Bitcoin-Folge mal so ein bisschen darüber geredet. Das ist natürlich auch schon wieder 2 Jahre her und da hat sich was getan seitdem. Da war ja ein großes Problem, was die ganze Blockchain-Welt hat, ist so ein bisschen der Link zur echten Welt. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt CO2-Zertifikate, ne, über die Blockchain ausgeben will, sodass die halt wirklich auch eingehalten werden, dann habe ich immer das Problem, irgendwo brauche ich einen Sensor, der an dem Schornstein sitzt und misst, wie viel CO2 da rauskommt. Und irgendwer muss mir sozusagen garantieren, dass dieser Sensor ordentlich angebracht ist und auch wirklich da ist und auch funktioniert. Ne? Und diesen Schritt kann die Blockchain nicht machen. Ne?
Klar.
Also ich kann nicht über die Blockchain garantieren, dass der Sensor nicht irgendwo im Klo hängt, ja, sozusagen, oder nicht so einfach. Das ist ein ganz großes Problem, was viele Leute, nicht alle, aber ich zum Beispiel auch glaube, dass das noch gelöst werden muss. Und da brauche ich ja dann wieder irgendwie eine Instanz, einen TÜV oder was auch immer, ne, der das irgendwie macht. Und dann habe ich ein Paradox, weil am Ende die Blockchain will eigentlich ja eine zentrale Autorität überwinden. Und dann hole ich sie mir durch die Hintertür wieder rein. Und was jetzt im Metaversum aber natürlich, da hast du dieses Problem natürlich nicht, weil das Metaversum selbst ja digital ist und Code ist. Das heißt, ich habe diesen Übergang nicht. Und das fand ich zum Beispiel interessant, ob dann dieses Problem und diese Kritiken, die es oft an diesen Blockchains und Bitcoin-ähnlichen Systemen gibt, ob das vielleicht dann im Metaversum tatsächlich besser funktionieren kann. Ne? Dass ich zum Beispiel sage, ich habe eben eine Blockchain-basierende Demokratie. Ne? Jeder hat irgendwie eine Stimme, bla bla bla. Es werden Sachen dadurch entschieden. weitergebracht.
Ja.
Und das wäre genau das Interessante, dass man dann eben über World of Warcraft und dieses, was du gerade gezeichnet hast, vielleicht hinauskommen könnte.
Aber
also deswegen würde ich es nicht ganz so direkt abtun, oder das wäre zumindest nochmal interessant.
Also mein Gedanke war ja, dass es Codierungsregeln gibt, auch wenn du sie gar nicht bewusst machst. Also zum Beispiel, es ist möglich, ein Haus zu bauen in dem Metaversum. Dann muss ja jemand programmieren, wie sich dieses Haus auf Avatare verhält. Ist das zum Beispiel durchgängig oder ist das kann man nicht durch die Wand laufen? So, und das sind sozusagen Regeln, die ja festgelegt werden vom Konzern. Also oder müssten wir sozusagen über jegliches physikale oder eben Simulations von der Physik demokratische Entscheidungen darüber fällen, oder das wird ja
genau nicht gemacht, oder müssen diese Entscheidungen delegieren, ne? Kannst ja auch sagen, ich wähle mir einen, ne, Bürgermeister,
genau, aber darauf dann, deutet, ne, ja nichts hin. Also bis jetzt ist das Metaversum von Facebook sozusagen aufobstruiert nach den eigenen Gesetzen, und wenn es eben Probleme gibt wie dieses Harassment von Frauen, dann wird entsprechend angepasst,
aber ich glaube, das ist natürlich nicht Facebooks Vision wahrscheinlich, ne, weil die wollen natürlich den Daumen da drauf haben. Aber es wäre noch mal eine interessante Idee, aber wir müssen da auch nicht ewig verweilen, wenn
das zweite
Thema jetzt gerade so spannend
fandest. Ich fand das zweite Thema mit der Kommunikation viel spannender tatsächlich, weil ich glaube, dadurch, wenn es sich etabliert und wenn es der Idee nach tatsächlich als eigenständige Welt auftritt und nicht mehr Internet im Sinne, also das Internet kennzeichnet aus, dass es eben keine eigenständige Welt ist, sondern in unsere Welt integriert, ja, also wir trennen nicht mehr analog digital, weil wir ja beispielsweise hier miteinander reden, das ist eine Kommunikation, aber sie findet digital statt, das ist für uns völlig alltäglich und nichts Besonderes. Aber wenn das Metaversum mit der Idee der Welt auftritt, dann ist das ja so etwas wie, ich habe eine analoge Welt, wo ich Schlafen und Hunger empfinde, und dann habe ich noch eine digitale Welt, in der ich beispielsweise fliegen kann oder ich besonders reich bin oder so. Kann man sich ja alles denken. Also sozusagen ein Second Life tatsächlich führe. Ja. Und wenn das mal gesetzt, so wird das wahrgenommen, dann haben wir natürlich eine, würde ich behaupten, wenn wir uns in diese Welt hineinversetzen und sie als zweite Realität wahrnehmen, hat das natürlich Auswirkungen auf unser Selbstverständnis, auf unser Menschverständnis, auf unser Gottverständnis, auf das, was Welt und Realität ist. Das wird sich dann alles, glaube ich, transformieren.
Und meinst du, der Impact wäre krasser als, sagen wir mal, das Telefon wurde eingeführt, ne? Oder Internetkommunikation wurde eingeführt. Dann Sachen wie World of Warcraft wurden eingeführt. Ne? Es gab, meiner Meinung nach, gab es immer halt irgendwie, ne, pathologische Grenzen, also Leute, die da vielleicht auch dran zerbrochen sind oder Schaden genommen haben. Aber ja, all in all hat es ja jetzt, es wurde halt einfach Bestandteil sozusagen, aber wir sind ja jetzt nicht,
genau,
die allerwenigsten sind halt irgendwie da drin versunken.
Ja, aber das ist genau mein Punkt oder die These, die ich formuliere. Es ist immer Bestandteil unserer Welt geworden. Das Telefon, das Smartphone, das Internet ist immer Bestandteil unserer analogen Realität geworden, die sich sozusagen digital angereichert hat. Beim Metaversum habe ich das Gefühl, geht es tatsächlich um ein paralleles Universum, parallele Realität, die nicht Bestandteil der analogen Realität ist, sozusagen. Ich habe hier Hunger und in dieser anderen Welt habe ich ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Und dort, wenn ich tatsächlich dort ein eigenständiges Leben führen kann, und das sieht man ja zum Beispiel mit diesen jüngsten Entwicklungen, dass Leute dort Häuser für unglaublich viel Geld oder Bilder dort im Metaversum kaufen für unglaublich viel Geld. Wenn es sozusagen eine eigenständige Qualität gewinnt als Realität, die Geld kostet, für die ich arbeiten muss, eben im Metaversum, nicht mehr in der analogen Welt und so, dann habe ich, glaube ich, eine zweite parallele Welt, die paralleler Gesetzmäßigkeit der Kommunikation, des Selbstverständnisses, des Gottesverständnisses folgt. Aber das ist natürlich erstmal eine hohe These. Das muss es nicht so hoch ansetzen. Kann sein, dass es völlig floppt und tatsächlich nur ein integraler Bestandteil der analogen Welt wird. Aber
das ist auch so ein bisschen mein Spoiler. Ne? Am Ende kann es nur sein, dass es eine coole Art ist, in deiner Business-Welt eine Videotelefonie zu führen. Ne?
Richtig, genau.
das war vorweggenommen. Aber
ich glaube, die Wünsche und Gedanken und Ideen, wozu das Metaversum entsteht, sind höher gesetzt als nur, ich telefoniere mal eben
in einem aber wo Raum. Ist, ich habe den Unterschied nicht verstanden. Also wo ist in deiner Vision der Unterschied zu World of Warcraft? Da gibt's ja auch Items, da gibt's auch Sachen, die du mit echtem Geld kaufen kannst oder mit virtuellem Geld, ne? Du kannst auch, keine Ahnung, jemand anders sein, du kannst da auch heiraten, du kannst kommunizieren mit anderen Menschen. Du kannst da drin versinken, wenn du willst. Also ist das jetzt, wo ist da qualitativ der nächste Sprung? Außer jetzt, dass es halt eine VR-Brille vielleicht gibt.
Ja,
das reicht also, mir halt nicht.
Ich würde sagen, von der Qualität her hat World of Warcraft schon Züge dessen gezeigt und offenbart, was das Metaverse sein kann. Ja, also ich meine, es sind nun mal Ehen zerbrochen an diesem Spiel. Ja, Leute sind krank und süchtig geworden. Von daher liegt in World of Warcraft schon der Funke dessen, was das Metaversum vielleicht ins Extreme treiben kann. Ich glaube, also sozusagen die Qualität war schon da. Das ist jetzt nicht, dass das Metaversum da jetzt mit in gewisser Hinsicht, würde ich schon sagen, mit etwas Neuem auftritt, nämlich diese VR-Brille, in der ich eine viel höhere Immersion, würde man das ja nennen in der Philosophie, in dieses Eintauchen in die virtuelle Realität viel stärker wahrnehme, als das bei WoW ist, weil das nun mal ein Bildschirm ist und keine umschlossene Realität. Ich glaube, das ist ein Punkt. Und World of Warcraft, anders als eben Second Life, war ein Spiel. Ja, es hat bestimmte Ziele verfolgt, Raiding und so weiter. Wenn das Metaversum als Lebensrealität entwickelt wird, dann hat das ja nicht so sehr den spielerischen Charakter, sondern den Lebenscharakter. Also hat das vielleicht auch andere Ziele, wie im Second Life das eher hatte.
Also das, was du jetzt sagst, ja, das würde ja dann getoppt, das jetzt halt nur so ein bisschen visuell und so, das würde ja getoppt werden durch andere, wenn noch andere Sinne dazukommen würden zum Beispiel. Und dann kommst du ja ruckzuck dahin, ja, okay, und dann bauen wir jetzt halt die Matrix. Ja?
Genau.
Und das heißt, für dich ist quasi, wenn es nur genug Sensoren gäbe, dann wäre das Metaversum so ein bisschen wie die Matrix. Weil das fände ich dann auch wiederum so ein bisschen langweilig, weil oder ich frag mich auch, ob das gemeint sein kann, weil dann könntest du es halt auch einfach auch die Matrix oder die Prä-Matrix nennen oder so.
Also ich würde das deswegen nicht so locker flockig daher sagen, nur weil da mehr Sensoren und so und mehr Sinne einbezogen ist, weil genau daraus besteht ja unser Leben, aus Sinnen. Ja, wir haben sozusagen unsere Realität, nehmen wir mit Sinnen wahr. Und wenn alle Sinne jetzt digital abgegriffen werden, dann haben wir faktisch eine andere Realität. Man darf das jetzt nicht irgendwie verkürzen und sagen, naja, Hauptsache ich weiß mit meinem Kopf, dass das eine digitale Welt ist. Das ist zu wenig. Wenn wirklich die Sinne einbezogen werden, würde ich sagen, verändert sich Realität tatsächlich auch. Das darf man jetzt nicht so verkürzen, ja, wie Hauptsache der Geist ist irgendwie frei, aber ob ich da jetzt in der Schale liege.
Das finde ich aber super langweilig. Also, weil ich glaube halt, dann reden wir genauso über das Metaversum wie unsere Eltern über World of Warcraft. Ja, mein Kind, pass auf, dass du es nicht spielst und da gehen die Ehen kaputt und dann bist du dann deine eigenen Retter, das ist aber gar nicht echt und so. Ne? Und deswegen glaube ich einfach, dass diese VR-Zombies, ne? Wird es vielleicht geben als pathologische Krankheit von 0,1% der Menschen oder so. Weiß ich nicht, so wie bei World of Warcraft eben auch Ehen daran kaputt gehen. Aber es ist natürlich zum Glück nicht die Mehrheit aller Ehen, ne, die da kaputt geht.
Das heißt, ich habe schon so ein... Man könnte ja auch eine Ehe sozusagen innerhalb des Metaversums denken.
Ich will damit nur sagen, ich glaube nicht daran, dass dass der absolute Abstieg ist und dann leben wir alle nur noch, liegen wir in der Ecke sabbernd und haben unsere VR-Brillen auf und leben da unser Rockstar-Life.
Also diese Vision habe ich nicht von Metaversum. Ich denke nicht, dass das in diese Richtung gehen wird. Also erstens muss man ja fragen, ist diese These überhaupt realistisch, dass sich das Metaversum sozusagen etabliert als ein Massenphänomen? Klar. Gesetzt dem Fall, dass es das tut, nur in dieser hypothetischen Vision. Es kann ja wirklich sein, dass es morgen scheitert und so. Aber gesetzt dem Fall, es etabliert sich, glaube ich nicht, dass wir als sabbernde Zombies enden, sondern dass wir einfach nur andere Selbstverständnisse, Gottesverständnisse, Weltverständnisse entwickeln. Die muss man gar nicht negativ labeln. Man muss es gar nicht ethisch abwerten oder so. Sondern ich glaube, es gibt nur eine Transformation von Selbstverständnis und Weltverständnis, aber die ist nicht
so. Ja, kannst du da mal ein Beispiel bringen? Wie verändert sich Welt- und Gottesverständnis?
Fangen wir vielleicht beim etwas an, wie sich das Selbstverständnis entwickeln könnte, ne? Gesetzt den Fall, dass es überhaupt ein Massenphänomen wird. Dann glaube ich, dass das Selbstverständnis dahin tendieren wird, dass wir uns von unserem Körper entfremden werden, weil der Körper sozusagen diejenige Instanz ist, die immer noch im Analogen klebt und den wir füttern müssen, wo wir schlafen müssen. Das bessere Leben findet aber online statt. Ja, jetzt qualifiziere ich das im gewissen Sinne, besseres, schlechteres und so, das ist richtig. Und dass wir dadurch durch die Ent, Entfremdung von unserem Körper, auch von unserem Selbstbild entfremden. Zum Beispiel könnten wir uns selbst als ein Baukastensystem auffassen, eben wie den Avatar. Ich gestalte mich eben, ich kann anders aussehen, ich muss nur bestimmte Gadgets kaufen, um mich zu verwandeln und so etwas. Und ich glaube, das, also vom hermeneutischen Standpunkt an, Hermeneutik heißt ja von der Lehre des Verstehens, da würde ich sagen, dass wir uns anders verstehen lernen oder vielleicht auch anders verstehen in der Virtualität, als das Analoge uns eben mit unserem trägen Leib sozusagen zwingt, auf dem Boden zu bleiben. Das könnte ja eine hypothetische Veränderung sein. Und die ist ja nicht negativ. Ich könnte mich sozusagen als Diskurs verstehen, als einer, der mich selbst gestalten kann. Ich kann mich heute als Frau ausgeben, morgen als Mann. Das ist halt in der Virtualität völlig normal.
Ja, das finde ich, da können wir ja mal hingehen, weil ich glaube davor, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen, weiß nicht, interessiert mich, finde ich ein bisschen langweilig. Mhm. So dieses, naja, dann leben wir halt irgendwann der Matrix. Aber das finde ich interessanter. Also was macht dieses Avatar-Zeugs, ist jetzt mal so lapidar, ja, mit unseren Verständnissen und auch unserer Wahrnehmung. Also ich denke halt schon, gibt es ja auch viele so, in der KI-Debatte hatten wir das, glaube ich, auch, was ist Körperlichkeit und was macht und wie viel macht das von uns aus? Ne? Also können wir uns sozusagen abkapseln? Also geht so eine Matrix überhaupt oder werden wir irgendwie gar nicht so richtig kompatibel, weil wir eigentlich spüren, wir sind auch körperliche Wesen und haben da irgendwie noch sowas Körperliches. Was ich jetzt interessant finde, ist, was macht das mit uns und der Zusammenleben und vielleicht auch negativen Dingen? Ne? Also ich nehme jetzt einfach mal ein paar Sachen. Selbstmord, sexuelle Belästigung, hattest du vorhin schon angesprochen. Mhm. Rassismus, ne? Genau. Also sei es jetzt auch vor allem über Äußerlichkeiten. Sexismus, Bodyshaming. Ja? Also das sind so die Worte. Weil ich glaube, das Problem ist ja so ein bisschen, wir bleiben ja Menschen. Das heißt, wir nehmen ja viele Probleme erstmal mit in so eine virtuelle Realität. Und also gibt es da halt Möglichkeiten oder so, dass man da eben auch positive Veränderungen beibringt. Ne? Also klar, das heißt mal so, das Offensichtliche ist, ich bin jetzt eine schwarze Person und mein Avatar ist aber weiß, ne? Dann habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich hautfarbenbasierten Rassismus jetzt ein bisschen entgehe. Also
genau,
außer man hört mir vielleicht irgendwie einen Akzent an oder so, ja. Mhm. Aber.
Und das meine ich, durch diese anderen Erfahrungen entsteht ein neues Selbstbild auch. Und je nachdem sozusagen, wie viel, nicht nur Zeit, sondern auch wie viel Intensität ich in dieser Welt verbringe, kann es auch mein analoges Selbstverständnis dominieren. Also was ich zum Beispiel gerne ergänzen würde, du kennst ja vielleicht Martin Buber, das Buch von Martin Buber, Ich und Du. Sein Punkt ist ja, dass wir als körperliche Wesen durch die Sinneswahrnehmung, durch das Sehen des anderen Menschen eine Beziehung eingehen können zu ihm. Und diese Beziehung nennt er Ich und Du. Also die ist körperlich, sie ist, man könnte sagen, man spürt im Gefühl das Heilige des anderen. Und dann daneben gibt es die Beziehung Ich-Es, wie er es ausdrückt. Das ist, wenn wir Menschen vergegenständlichen oder wenn wir eben mit Dingen umgehen und so etwas. Und man könnte ja jetzt sagen, okay, wenn ich in im Metaversum mit Avataren hantiere, dann habe ich genau diesen ersten Punkt der Beziehungshaftigkeit nicht, weil sie über Sinneswahrnehmung, über Körperlichkeit funktioniert. Ja, also Max Scheler hat tatsächlich in seiner Philosophie davon geredet, dass wir durch die Wahrnehmung des anderen seine Seele spüren und wahrnehmen. Und das entfällt. Ja, also gesetzt den Fall, er hat damit irgendwas wirklich getroffen, ob es das wirklich gibt. Das würde ja wegbrechen. Wenn ich den Avatar sehe, sehe ich nichts Heiliges in diesem Menschen, in dieser Person. Und wie behandle ich dann diesen Avatar? Führt das eben dazu, also, oder man könnte es ja auch anders fragen, warum steigt der Angriff gegenüber Avataren, Harassment gegenüber Frauen beispielsweise, ist er mehr, als er in der Realität ist? Verrohen Menschen in der...
Ist das eine Frage? Oder
ja, also, ist eine Frage.
Ob es so ist oder das
nein, nein,
ist?
Nein, nein, das ist
eine Frage. Warum
ist es? Okay. Nein, warum ist ja klar. Denn wir nehmen, wie du gesagt hast, die Probleme aus den analogen Welten, die digitale mit. Deswegen gibt es das. Aber steigt das nicht? Und ich habe das Gefühl, es steigt dort. Ja, also ich meine, ich bewege mich halt auch in Online-Spielen. Also es ist doch ein auffallendes Phänomen, wie oft man da gehatet und beleidigt wird. Und ich meine, dieses Phänomen des Hatens kennen wir aus dem Internet. Ist das nicht sozusagen ein inhärenter Teil, weil wir uns nicht als Menschen erleben im Internet, sondern eben avatarmäßig unterwegs sind?
Nee, es erinnert mich so ein bisschen an dieses Auto-Ding, ne? Mhm. Was halt die Autofahrer immer, was bist denn du für ein Idiot oder so, ne? Währenddessen man, wenn man die Menschen sehen würde, das vielleicht gar nicht so formulieren würde, ne? Das heißt, klar, weil wir das Auto sehen und es insofern ein bisschen entmenschlichter Teil. Und man könnte jetzt ja sagen, Avatare wirken auch entmenschlichend, ne? Und es scheint ja sogar so zu sein, dass es nicht drauf ankommt, ob diese Avatare wie echte Menschen aussehen, ne? Zumindest so realistisch, wie es halt so ist in den Spielen, sondern man merkt vielleicht auch, da ist halt einfach eine, das ist halt nicht der echte Mensch, ne? Also vielleicht haben wir irgendwie so, wir spüren das halt, ne?
Ja, klar, das muss auch so sein, sonst könnten wir nicht Call of Duty spielen. Ja, also
ja, genau, du kannst ja nicht die anderen Leute
voll umgehen, krass, wenn du denkst, oh Scheiße, läuft ein Mensch und ich schieße auf den, was ist das denn für eine, das ist ja gar nicht die Welt, in der man dann sozusagen unterwegs ist. Das ist eine andere Weltwahrnehmung. Und wirkt das nicht in Masse und in Immersion und in Intensität nicht auf unser Selbstbild irgendwie?
Ich will jetzt gar nicht die Debatte. Das finde ich jetzt aber interessant. Ich finde jetzt interessant, ob dieses, keine Ahnung, Call of Duty, ich schieße da irgendwen anders ab, ja. Ist das eine Immersionsfrage oder ist das eine wirkliche, das ist halt nicht die Realitätsfrage? Und ich würde, also ne, es gibt bestimmt eine Fraktion, die sagen würde, ja, wenn du nur immersiv genug bist, ja, wenn du auch irgendwie, keine Ahnung, das Blut riechst und die Schreie besser hörst, 3D und dann, ach, weiß ich doch nicht, ne? Also wenn du quasi nur eine bessere Sinneswahrnehmung hättest, dann würde sich das so anfühlen. Das ist natürlich pure Spekulation. Mhm. Oder ist es so, dass alles egal ist, weil wir wissen, das ist kein reeller Mensch, den ich da umbringe, auch wenn es so aussieht.
Ja, ich glaube, es ist das Zweite und zwar deswegen, weil wir es auf dem Bildschirm sehen. Und wenn wir es in VR-Brille sehen würden, glaube ich, dass sich da eine Veränderung auftut. Dass das realer wird, wenn man das so sagen darf.
Ich bin mir nicht sicher.
Weil mehr Sinne einbezogen werden. Und Sinne sind die einzige Kommunikation mit Realität.
Ich denke, da gibt es irgendwie noch mehr. Also ich glaube, es wäre nicht das Gleiche. Also mal ein anderes Beispiel. Ich habe einen Arbeitskollegen und der hatte auch mal eine VR-Brille und natürlich hat das benutzt, um Pornos zu gucken, ne? Und dann habe ich ihn halt gefragt, so, ja und, wie war das denn so? Und dann meinte er, es war halt total scheiße. Also das ist jetzt wirklich nur eine Person, die ich da befragt habe. Ja, ich habe es selber auch nicht erlebt und so. Aber kann natürlich auch wieder ein technischer Punkt sein oder so. Und ich weiß auch nicht ganz genau, warum. Aber ich fand es halt super krass, weil meine persönliche These ist so ein bisschen dieses ganze VR-Zeug oder wenn es halt irgendwie vielleicht irgendwann mal andere sensorische Sinne gibt, die der natürlich zuerst drauf aufspringen werden, ist ja irgendwie die Pornoindustrie. Ja? Klar. Oder irgendwie sagst du, ja, und so war es ja bei allem. So war es schon bei hochauflösenden Videos, bei keine Ahnung. Die haben da technisch immer viel vorangetrieben. Und da fand ich total interessant, dass es war ein Mann, dann so gesagt hat, das fand er halt, war halt einfach nicht, ne? Also, ich weiß nicht, woran es lag, aber das nehmen Sie es einfach mal, auch wenn es nur eine Person war, so als Indikator, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr ist. Und das
Na gut, ich meine, meine Erfahrung mit Fallout VR war ja auch genau die gleiche. Es ist, es hat eher körperlich Kotzgefühle ausgelöst, als dass ich gedacht habe, boah, geil, immer mehr spielen.
Ja, das kann natürlich auch sein, dass es einfach so ist, ja, okay, ist ja eigentlich ganz nett, aber mir wird halt leider schlecht oder so, ne? Also kann natürlich auch so ein technisches Problem
sein. Ja, das ist ein Gewöhnungsphänomen, denke ich auch, ja.
Ja. Also was ich jetzt nochmal zurück, weil ich das vorhin auch angesprochen habe, zu diesem Sexismus, Rassismus und so weiter. Ja, ja. Das fände ich auch nochmal interessant. Also meine These dazu ist nämlich so ein bisschen, als ich nehme jetzt nochmal die schwarze Person als Beispiel, dann bin ich sozusagen kann ich ja nicht mehr per Definition sozusagen durch meine Hautfarbe diskriminiert werden, weil keiner kennt sie. Ja? Ich glaube allerdings, das wird nicht zu einer Änderung der Menschen führen. Ne? Also in World of Warcraft oder in irgendeinem, gut, ich sage jetzt mal nicht World of Warcraft, sondern eher in der Metaversum wird es vielleicht andere Dinge geben, über die dann diskriminiert wird, ne? Je nachdem, wie sich das dann da auch entwickelt. Ne? Es hat sich ja auch niemand entschieden, irgendwann in der Menschheitsgeschichte, aha, wir suchen uns jetzt eine Hautfarbe raus, ne? Und die wird jetzt in der Geschichte diskriminiert, sondern das ist ja eine lange Geschichte über mit tausenden von Gründen, die sich lange, ne, und so weiter. Weißt du, was ich meine?
Ja, 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 klar.
Das heißt, sowas wird sich natürlich dann auch vielleicht ein bisschen anders dort entwickeln. Wo ich aber auch leider sehr pessimistisch bin, aber interessant wäre ja auch das Umgedrehte. Also kann ich sozusagen eine Gesellschaft verändern, wenn ich zum Beispiel als weißer Mann im Avatar einer schwarzen Frau durchs Metaversum gehe, ne? Und wir nehmen jetzt einfach mal an, im Metaversum gibt es eine ähnliche Diskriminierungsgeschichte. Ja. Und ich bin dann wirklich einen Tag oder eine Woche oder was auch immer mein Experimentzeitraum ist, bin ich dem ausgesetzt.
Ja, ja.
Ne? Und kann das dann, die interessante Frage wäre ja, kann das dann zu einem Lerneffekt führen? Ne?
Ja.
Und so sozusagen so ein bisschen was in Gang bringen.
Also ich glaube, das ist der Fall. Und zwar gibt es ja diese Beispiele ja auch in der Realität, in der analogen Welt. Da habe ich mal dran teilgenommen, und zwar einen Dunkelraum, in dem du Blindheit simulierst. Also die Idee ist, man macht eine Führung mit einem blinden Menschen durch einen völlig abgedunkelten Raum. Ich weiß gar nicht, ja genau, am Ende ist ein Kaffee, kann man auch einen Kaffee trinken. Und jedenfalls, der blinde Mensch führt ein. Und die Idee ist natürlich klar, du machst die Erfahrung, wie es sich anfühlt, blind zu sein. Und was du für Hindernisse in der Welt und so wahrnimmst und das alles. Die Idee dahinter ist ja genau, dass du das dein Selbst.
Ja, aber würde das funktionieren? Weil das wäre das, was ich jetzt interessant fände, wo ich noch nicht ganz so optimistisch bin. Weil die Blindheit, die kann ich sozusagen zwar nur temporär und du bist natürlich nicht wirklich blind, aber ich kann sie zumindest im vollen Sinnes und Körperlichkeit sozusagen, ne? Also ich bin ja wirklich genauso hilflos, also natürlich hilfloser, weil ich, ne, die ganzen Tools und Tricks nicht kenne, die blinde Menschen dann wahrscheinlich irgendwann entwickeln. Aber währenddessen als Avatar, ich, ne, also verstehst du, was ich meine?
Aber dein Punkt ist doch wieder.
Da ist ja trotzdem noch dieser.
Wieder die Sinne. Ja, in diesem dunklen Raum bin ich komplett eingeschlossen in der Dunkelheit und kann nicht raus. Und wenn wenn die Avatar-Simulation parallel verläuft, wenn sie eben alle Sinne in Beschlag nimmt, dann haben wir doch genau das Identische, oder nicht? Deswegen war immer diese Aufwertung der Sinne, von denen ich gesprochen habe. Das ist die einzige Verbindung zur Realität. Und wenn sie alle in Beschlag genommen sind, dann habe ich Realität so.
Ja, aber dein Beispiel mit dem Blinden ist ja ein Sinnbeispiel. Also sinnvoll, sondern ne, ein Tastsinn und sowas.
Sehsinn, Riechsinn,
währenddessen jetzt, Hörsinn, ja. Genau. Währenddessen ich mir nicht sicher bin, wenn ich im Avatar einer schwarzen Frau durchs Metaversum steppe, ob ich, also das ist, glaube ich, jetzt keine rhetorische Frage, also es ist einfach nicht das Gleiche.
Nein, okay, also ist, ja, du fühlst nicht das Schwarzsein. Das ist richtig, genau. Während du das Blindsein fühlst im Raum. Das ist richtig. Aber du,
und du vielleicht wirst ist aber auch
merken, ob du anerkannt wirst und nicht anerkannt wirst. Eben. Ob du Hate bekommst. Und das wird doch real sich anfühlen.
Das weiß ich auch nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Regeln die gleichen sind. Weil klar, ich werde vielleicht dann nicht schief angeguckt. Also ich stelle mir jetzt gerade andere Computerspiele vor. Ne? Also in den meisten Computerspielen kann man ja seine Avatare auch Hautfarben und tausend klar. anderen körperlichen Sachen auch designen. Mhm. Und wie du vorher schon meintest, also ich glaube halt, die Menschen wissen, das ist jetzt nur weil der Avatar schwarz ist, ist das nicht eine schwarze oder nicht notwendigerweise eine schwarze Person dahinter.
Ja.
So wie ich bei Call of Duty weiß, auch wenn der jetzt realistisch aussieht, das ist nicht, ne, ich bringe nicht diese Person unter. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass selbst wenn, also dass Rassismen in der virtuellen Realität ja eine andere Historie haben oder keine, weil es neu ist und deswegen vielleicht auch nicht in denselben Effekt, ne, wären, also es ist, ich glaube schon, dass das Prinzip von Diskriminierung, bla bla bla, dass wir das natürlich reproduzieren werden. Aber ich habe aber nicht so die Hoffnung, dass man nur, weil man eben da eben eine Woche lang als schwarze Frau durch ein virtuelles New York läuft, man nachher dann, also es kann schon helfen, ne, will ich überhaupt nicht ab. Aber es wird nicht das Gleiche sein.
Nein, du hast recht.
Verstehst du, was ich meine? Also es muss wahrscheinlich schon ein Qualitätsunterschied, ne? Insofern glaube ich, ich glaube nicht, dass uns ein Metaversum von Rassismus, Sexismus und so weiter in irgendeiner Art und Weise befreien würde.
Ja. Also ich diesen Gedanken finde ich spannend, weil man könnte ja jetzt die Gegenthese vorschlagen und sagen, naja, weil wir eben geschichtslos im Metaversum sind, gibt es Rassismus nicht. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich habe ja früher in meiner Kindheit viel WoW gespielt und kann aus eigener Erfahrung berichten, dass zum Beispiel weibliche Avatare, also eben die sich dann irgendwie Elfen waren oder was nach der Elfen oder so, dass die kommunikativ und einen anderen Umgang genossen haben von männlichen Charakteren, dass sozusagen männliche Menschen bei weiblichen Charakteren öfter angenommen haben, das wären wirklich Frauen und eben anders mit ihnen umgegangen sind. Das heißt, es gibt durchaus sozusagen effektive Umsetzung unserer analogen Welt in die digitale Welt. Das heißt, der Rassismus, den wir haben, würde sich auswirken, aber nicht so stark vielleicht wie in der echten Welt, aber trotzdem ansatzweise da vorhanden, also simuliert eigentlich.
Und ja, wobei ich mir jetzt vorstellen kann, dass es da jetzt nicht im Vordergrund Sexismus stehen würde, sondern vielleicht eher irgendwelche Partnerwahlgeschichten, aber ist jetzt eine völlige Spekulation. Ne?
Ja, aber das wäre also ja der Umgang mit Frauen in der Welt ja auch. Also man wäre ja schlimm, wenn du irgendwie nur an Sexismus denkst, wenn man irgendwie Frauen draußen trifft.
Ja, natürlich.
Die meisten Männer haben ja auch Interesse daran, jemanden kennenzulernen. Und ich glaube, das hat sich sozusagen auch ins WoW-Universum adaptiert. Aber dann müsste man ja auch annehmen, der Rassismus auch so. Weniger vielleicht, aber auch dort. Also ich glaube nicht, dass es Gründe gibt, dass er sich nicht fortsetzt. Also von daher ist die Geschichte...
Nein, das meine ich. Die Geschichte das wollte ich nicht sagen.
Nee, klar.
Sagen, ich glaube, es wird nicht das Gleiche sein. Ich glaube, ich werde es trotzdem nicht erfahren können, wie es ist, eine schwarze Frau oder nur eine schwarze Person zu sein. Nur weil ich halt im Metaversum war. Und selbst wenn ich da irgendwelche Diskriminierungserfahrungen machen würde, ist bestimmt hilfreich für mich, ne, weil ich ja es ja sonst gar nicht erleben kann. Aber es wird trotzdem nicht dasselbe sein.
Also, ja, das ist nein, ja, glaube ich auch. Es wird nicht dasselbe sein. Und zwar, warum nicht dasselbe? Da kommt wieder meine These zugrunde, weil das die Avatare oder dieses digitale, virtuelle Selbst als wandelbar wahrgenommen wird. Also sozusagen, ich kann eben morgen eine Frau sein, ich kann ein Mann sein, hin und her changen.
Das raffen die Leute auch, ne? Obwohl du ja
genau. Das raffen die und deswegen ist das ist sozusagen, wie du aussiehst, noch nicht hundertprozentig das, was du bist. Und dann entkoppelt es sich natürlich. Wie ich aussehe, ist nicht das, was du, was ich bin. Das finden wir, glaube ich, also ich meine, Selfies und unsere Gesichtsfilter-Folge sprechen ja genau darüber, dass ich mich durch die Filter verwandeln kann in das, was ich nicht bin. Und das ist der gleiche Effekt, glaube ich, in der virtuellen Welt.
Und das heißt, wir werden aber auch die gleichen Probleme mit zum Beispiel idealen Körperformen und so weiter haben. Ne?
Ja, aber eben in der analogen Welt nur. Denn in der Virtualität kann ich mich designen. In der analogen Welt falle ich sozusagen auf meinen schwer lastigen, stinkenden Körper zurück. Deswegen wird meine These analoge Welt abgewertet werden im Metaversum. Klar, weil der Körper ist nun mal ziemlich langsam und schleichend, während ich der Superheld sein kann in der Metaversum.
Man könnte das Metaversum natürlich jetzt in zwei Arten konstruieren. Na, also einmal, jeder kann sich so machen, wie er will, ne? Und dann kommen wahrscheinlich irgendwelche normschönen Sachen raus oder halt irgendwie völlig, Orks oder so, ja, oder Elfen, ne, also, oder Aliens, ne, also je nachdem, wie man das dann designt. Man könnte aber natürlich auch, frage mich jetzt nicht, wie man das technisch umsetzt, aber wir nehmen das einfach mal an, das, was ich angesprochen hatte, es muss eine gewisse Resemblance, wie heißt es, also eine gewisse Ähnlichkeit geben zu meinem körperlichen Ich. Mhm. Also, ne, wenn ich eine dicke Person bin, dann muss mein Avatar dick sein, groß, klein, dünn, Hautfarben meinetwegen, aber ja, you name it. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das wäre aber, also das würde natürlich dann Diskriminierung und Sport und so weiter, ne, sehr leicht reproduzieren, glaube ich. Aber man könnte natürlich argumentieren, es gäbe den Vorteil, in Anführungszeichen, also vielleicht gäbe es die Hoffnung, dass Körper normaler sind, ne, weil man normalere Körper sieht und deswegen irgendwie auch nicht jeder aussehen muss wie designed. Ja.
Ja.
Hast du da, also ich irgendwie glaube ich nicht so, aber hast du irgendwie eine Hoffnung, dass das irgendwas positiver machen würde, Körperwahrnehmung und so weiter.
Letztendlich tut sich hier, glaube ich, eine Alternative auf. Also entweder wir werden sozusagen verinstagrammen, indem nur das Schöne und irgendwie Perfekte zählt im Metaversum, oder es wird eben Richtung World of Warcraft gehen, wo du eben auch Hässliches spielen kannst. Ja, keine Ahnung, ein Ork, du hast ja gesagt, die sehen ja wirklich hässlich aus oder nach unserer Wahrnehmung. Und dann entsteht aber ein anderer Effekt. Dann ist sozusagen nicht das perfekte Zählen, sondern das Variable. Ich kann mich gestalten, ich kann kreativ sein. Das sind tatsächlich zwei Effekte und ich glaube, die sind auch gar nicht vereinbar, sondern entweder wird das eine sich durchsetzen oder das andere. Ich habe eher das Gefühl, das zweite, also diese Pluralität und ich kann einfach was Witziges sein heute, morgen bin ich vielleicht was Schönes und
also ich glaube auch nicht, dass sich diese Abbildung, dass sich die Abbildung durchsetzen würde. Das würde ja auch alleine schon, keine Ahnung, vielleicht würde es die Hemmungen ins Metaversum zu gehen für Leute, die eben nicht so einen Avatar kriegen, der denen dann gefällt oder so, ja, oder der anderen gefällt. Dann tummeln sich ja nur noch die Hübschen,
genau,
jetzt mal, oder die Normschönen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie das durchsetzen würde.
Ist ja bei Instagram
das Experiment
halt schön. Will ja jeder, also zumindest meiner Wahrnehmung nach, in Instagram will ja jeder schön sein. Da ist ja, wobei es natürlich auch Gegenbewegung gibt. Ne? Das haben wir jetzt auch.
Genau, aber es ist, glaube ich, schon nicht die. Genau, es gibt auch Gegenbewegung, aber wahrscheinlich ist die Masse schon sehr Instagrammable. Mhm. Wir haben jetzt viel über schwarze Personen geredet, ohne schwarz zu sein, und über andere Dinge, die wir nicht sind. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen, weil wir da ja auch nicht von betroffen sind, aber trotzdem das mal ansprechen, und vielleicht gibt es ja auch HörerInnen, die da noch was zu sagen können. Interessant finde ich aber auch die Frage nach dem, was man wirklich ist. Mhm. Ne? Also und auf was man wirklich steht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Metaversum so ganz neue Kinks, also sexuelle Kinks, ich stehe jetzt auf, keine Ahnung, haarige Plüschgestalten oder so, ne? Sowas hervorbringt oder sichtbarer macht oder wie auch immer. Und ich kann mir vorstellen, es wird dann auch eine Debatte geben im Sinne von, mein Avatar ist aber mein wahres Ich, ne? Und nicht mein eigener Körper. Genau, das gibt es ja sicherlich bei World of Warcraft auch schon das Gefühl, aber dann natürlich vielleicht nochmal anders. Also ich will es auch nicht abwerten oder so, sondern nur, das ist eine spannende Debatte. Also was macht das auch mit meinem Körperverhältnis und meiner Beziehung zu mir selbst?
Klar.
Und ich glaube, es wird auch irgendwie einen großen Raum geben für, oder es könnte so sein, für Trans-Personen oder so. Ne? Also angenommen, ich bin Trans-Person, möchte mich aber jetzt nicht körperlich operieren lassen oder was auch immer. Oder ich kann rumprobieren, ne? Wie ist es eigentlich als so und so Person mit so und so einem Aussehen und so weiter. Ja, das, ja.
Ja, dafür ist
es auch irgendwie noch mal so. Ja, was
meinst du? Ich glaube, dafür ist auch schon Instagram ja eine Möglichkeit, indem ich durch Filter mich verändere und dann eben entsprechend Feedback oder eben Anerkennung oder Dislikes so einholen kann.
Ne? Ja, okay, ist wahrscheinlich dasselbe Prinzip, ne? Du ist nur mehr immersive dann sozusagen, ne? Ja. Also ich habe halt eben, das finde ich auch nochmal interessant. Also was macht das so mit dieser ganzen Community, und hat das da einen Effekt drauf? Hat das einen Effekt auf andere Leute? Geht das ins Absurde? Ja, irgendwann keine Ahnung, als was oder ja, also finde ich auch interessant. Also wenn das dann wirklich mal so wird, also wahrscheinlich ist es relativ unspektakulär am Ende, ne? Also weil ja, ich gibt glaube ich sehr wenige Leute, die jetzt bei World of Warcraft sich dann wirklich als Elf fühlen sozusagen. Also es wird wahrscheinlich schon limitiert bleiben auf irgendwie halbwegs realistische Sachen. Aber finde ich auch ein interessante Idee. Also wie das so beeinflusst, ja.
Also du hast auf jeden Fall viel skizziert. Da gibt es viele Punkte, die diskussionswürdig sind, und das Problem ist vielleicht, es ist noch nicht in der Reha, also es hat sich noch nicht so etabliert, dass man wirklich ohne Spekulation darüber reden kann. Vielleicht können wir noch 10 Minuten für die Theologie einberaumen eine These noch zum Gottesverständnis. Ich weiß nicht, wie plausibel es ist, aber wenn ich annehme, dass in dieser Online-Welt vieles zur Verfügung steht. Also wie du gesagt hast, ich kann kreativ dort mein Haus entwerfen. Ich habe Zugang zu meinen Kontakten, kann sie relativ schnell erreichen. Also das, was wir ja schon mit dem Smartphone und alles erleben. Eigentlich das, was Technik macht. Technik macht recht vieles verfügbar oder beseitigt Unverfügbarkeit, würde ich sagen. Und das Metaversum noch vielleicht noch viel mehr, weil ich mich selbst in mein Avatar sein designen kann, in meiner Welt designen kann. Wenn das die Online-Welt ist oder das die technische Welt ist, insgesamt verfügbar zu sein, kann es dann passieren, dass Gott, der eigentlich von seinem Wesen her der Unverfügbare ist, sozusagen verbaut, dass die Begegnung mit ihm verbaut wird durch virtuelle Welten, durch technische Welten. Das ist jetzt mal eine abgehobene Frage und These.
Ich verstehe nicht ganz genau, warum es verbaut sein sollte. Also meinst du praktizierend? Also ich könnte ja auch im Metaversum in eine Gemeinde gehen oder in einem Gottesdienst teilnehmen oder eine Meditationsübung oder so.
Nee, ich würde sagen vom Selbstverständnis des Menschen, also oder vom Welt- und Realitätsverständnis.
Ach, die Verfügbarkeit.
Wenn meine Welt verfügbar ist für mich, wandelbar ist durch mich und ich selbst in meinem Selbstverständnis eben auch ein wandelbares Wesen bin und zwar nach meinem eigenen Belieben und nicht durch andere, dann würde ich sagen, es ist eine hermeneutische These. Hermeneutik wieder die Sache, wie verstehe ich mich und wie verstehe ich Welt und wie verstehe ich Gott. In diesem Falle wird sich vielleicht auf Gott auch dieses Verständnis der Verfügbarkeit ausufern, wie im Sinne von Gott ist verfügbar, die Gemeinde ist verfügbar, Gottesdienst ist verfügbar. Und wenn das die Weltwahrnehmung ist, Realitätswahrnehmung als Verfügbarkeit, dann steht es doch dem entgegen, dass Gott gerade der unverfügbar ist, der sich selbst zeigt. Und dann nehme ich diese Momente, wo er sich selbst halt nicht mehr wahr, weil ich nur das als real anerkenne, was ich in Verfügung habe. Kann man mit dieser Unverfügbarkeit, Verfügbarkeitsthese spielen? Was meinst du?
Also nur um es nochmal zu sagen, es kann auch gut sein, dass das Metaversum eben der feuchte Traum ist, eben alles zu kapitalisieren und eben unverfügbar zu machen für die Leute, die kein Kapital haben. Aber das lassen wir jetzt mal dahinter, ich wollte es nochmal erwähnt haben.
Ich mache mal eine Analogie. Die vielleicht in unsere Zeit jetzt gerade passt. Wir haben immer davon gelebt, wir gehen in den Supermarkt und holen uns Sonnenblumenöl. Es ist verfügbar, es ist immer da. Das ist die technische Welt. Es ist alles verfügbar, ich kann es gestalten, ich muss nur eben zum Einkaufscenter machen. Mittlerweile auch das nicht mehr, ich kann es ja bei Amazon liefern lassen. Steht eben zur Verfügung. Das ist die Weltwahrnehmung in der Technik. Oder auch, würde ich sagen, in der Virtualität. Nun kommt auf einmal das Unverfügbare und das verdammte Öl ist nicht da. Ja, und da werde ich sozusagen konfrontiert mit dem, was Gott ist, das unverfügbare Öl. Das ist eine Analogie, ist klar. Wie verhält es sich, wenn ich in einer Welt lebe, wo alles verfügbar ist? Dann muss ich doch auch über Gott denken, er ist der Verfügbare. Dann nehme ich ihn nicht mehr wahr als der Unverfügbare.
Also ich weiß nicht, ob es ein qualitativer Unterschied ist zu der echten Welt. Also es stimmt schon, glaube ich. Also dadurch, dass wir immer Essen haben und wenn nicht, dann gehen wir zum Rewe, merken wir halt nicht, ich glaube zum Beispiel Tischgebet oder so, dass das enorm viel mehr Kraft hat, wenn du eigentlich in der Hungersnot bist oder so. Ne? Also wenn die Unverfügbarkeit real wird und dann merkt man halt eben Punkt. Auch.
Ja.
Aber das ist ja mit allem so. Also das haben wir ja mit Gesundheit so. Also dadurch, dass wir alte, Kranke in irgendwie Altersheime und Krankenhäuser stecken und die sterben da und so und dadurch wird irgendwie der Tod so weggerückt. Aber es nimmt ihn ja nicht von der Realität. Oder vielleicht, ich dachte auch gerade an Millionärskind oder Milliardärskind, ne, was quasi die ganze Welt verfügbar hat, sich alles kaufen kann, ne?
Ja.
Keine Ahnung, von Sexualpartnern oder über Yacht und Urlaub und das beeindruckt ja Gott irgendwie nicht. Also
nein, Gott nicht, aber man muss ja sagen, der Mensch ist ja ein responsives Wesen, er antwortet ja auf Gott. Und wenn du alles zur Verfügung hast, also sagen wir mal, du bist eben der Milliardär, der alles hat, warum zum Henker solltest du auf Gott noch hören und ihm antworten? Du hast ja alles. Diese Illusion des Alleshabens, des Alles zur Verfügung stellens, würde ich sagen, verblendet für Gott, für Gottes Wahrnehmung. Und dein Punkt ist super.
Ja, das,
mit dem
das
Gebet,
stimmt.
Tischgebet, was in der hungernden Welt natürlich ganz andere hermeneutische Wahrnehmung hervorruft, als wir das mit dem vollen Tisch haben. Und das meine ich.
Also ich glaube, diese Regel wird doch immer noch bestehen, glaube ich. Also wenn, dass du durch eine vollständige Verfügbarkeit und die Illusion von Sicherheit und Kontrolle, ich sage jetzt mal, dich weiter weg bist von Gott. Also natürlich ist Gott uns trotzdem nah, ne? Aber und dass dann, wenn es eben alles zugrunde geht, ne, wenn ich die Depression kriege oder die Krankheit oder was auch immer oder mein Partner stirbt oder so, dass ich dann sozusagen wieder auf dem harten Boden der Realität aufschlage. Ja, und ich glaube, dass die Fallhöhe unterschiedlich sein kann, ne, von Milliardärskind bis was auch immer, und dass das eine verfügbare Welt da vielleicht auch hinspielt, aber das ist nicht, das ist ja keine fundamentale Änderung. Also die Leute, die in dem Metaversum die untersten der Gesellschaft sein werden, ne, die sind, ich sag's jetzt mal christlich, Gott genauso näher wie die Armen in der echten Welt. Mhm. Also einfach, weil es Leute gibt, die im Schlamm stecken und die Verlierer in den Gesellschaften sind, und das wird im Metaversum genauso sein. Mhm. Ja. Das sind vielleicht nicht die gleichen Leute, ja, aber oder.
Das ist natürlich ein guter Punkt.
Weil ich sehe da keinen fundamentalen Unterschied. Ich glaube, dass alles trotzdem stimmt.
Naja, weil ich immer angenommen habe, aber das ist ein guter Punkt. Ich habe immer angenommen, jeder ist im Metaversum der Milliardär, und dem der Milliardär braucht eben Gott nicht. Aber wenn du sagst, okay, wenn der Fall zutrifft, dass das Metaversum eben auch die an den Rand gedrängten hat, dann sind sie natürlich immer noch responsiv, also antwortend und zuhörend Gott gegenüber. Könnten sie immer noch sein, klar.
Also davon gehe ich schon aus. Ich glaube nicht, dass wir eine Gesellschaft im Metaversum bauen werden, die das Paradies ist. Das glaube ich aber wirklich nicht.
Und es ist zumindest das Versprechen, der Wunsch ist es doch schon, das zu tun.
Ja, gut, es gibt immer, also glaube ich, dass das realistisch ist. Und es bleibt immer noch der Tod. Ne, also ich glaube, das Metaversum ist jetzt nicht wie, wir hatten es ja mit Mind Upload oder so, wo man probieren kann, der körperlichen Endlichkeit zu entgehen. Also das ist da, glaube ich, schon nochmal die krassere Form. Und darüber haben wir ja auch schon geredet in den Podcast-Folgen über KI, glaube ich. Das heißt, spätestens der Tod haut mich dann wieder auf den Boden der Realität zurück.
Ja, ja, klar.
Oder wenn jemand stirbt, ja, der im Metaversum dann eben auch gestorben ist. Ja.
Ja, da hast du recht, das stimmt. Der Tod als der alte Gleichmacher. Ne? Ja, cool. Also finde ich super, dein Gedanke nochmal. Hat mir jetzt auch nochmal Klarheit verschafft, dass es gerade auch mit den an den Rand gedrängten im Metaversum, die machen natürlich diese Gottesverfolgung weiterhin, genau wie eben die Menschen hier. In der Realität.
Ja, oder auch die Diskriminierung, ne? Also selbst wenn dann vielleicht andere Diskriminierungsformen geben sollte, würde es sie halt wahrscheinlich geben, und es werden andere Menschen oder anders drunter leiden. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es andere Menschen sind, weil leider reproduziert sich ja Armut und so weiter auch im digitalen Raum. Und wüsste jetzt nicht, warum das dann anders sein sollte.
Ja, guter Punkt. Vielleicht auch guter Abschluss. Kommen wir zum Ende.
Kann man machen. Wir sind gespannt, was ihr sagt, ob ihr was zu sagen habt. Wir haben Schluss geredet. Vielleicht habt ihr andere Perspektiven mit Metaversum, mit Diskriminierung, mit was auch immer, Erfahrungen gemacht. Lasst es uns gerne wissen. Ihr erreicht uns per E-Mail unter info@netztheologen.org oder bei Instagram und Twitter unter @netztheologen. Würden uns freuen. Und ansonsten, die nächste Folge kommt bestimmt.
Gebt uns gerne Feedback, ja. Ciao, ciao.
Bis dann.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.